Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran den Vers 135 der Sure 4, Nisa, vorgetragen von Herrn Murtaza Rahnamur.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ya ayyuha alladhina amanu kunu qawwamina bilqist shuhada يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى وَإِن تَلُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, des sich Erbarmenden, des Barmherzigen. O ihr, die ihr glaubend wurdet, erhebt euch stets für Recht und Gerechtigkeit. Bezeugt für Gott gemäß seinem Gebot, auch wenn es zu eurem Schaden oder dem eures Vaters, eurer Mutter oder der euch Nahestehenden wäre, seien sie arm oder reich. Wenn ihr Zeugnis ablegt, so sei eure Aussage unbeeinflusst von Rücksichten ihnen gegenüber. Gott ist sicherlich geeigneter, ihre Rechte zu schützen. Lasst euch also nicht von persönlichen Gefühlen und Wünschen leiten, damit ihr nicht gegen Recht und Wahrheit bezeugt und abirrt. Und wenn ihr die Wahrheit entstellt oder aber verhehlt, nun, Gott weiß, was ihr tut.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen, guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite barstudy.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite barstudy.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Donnerstag, den 3. April 2025, gleich dem 14. Farvardin 1404 nach iranischem Sonnenkalender. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »In Iran gerühmt, in der Welt berühmt«. Anschließend geht es weiter mit unserer Sendung »Geschichten und Zeichen«. Zum Abschluss hören Sie einen Beitrag unter dem Titel Rakete Tosan. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe »In Iran gerühmt, in der Welt berühmt«. Bleiben Sie dran.
In Iran gerühmt, in der Welt berühmt.
Liebe Hörerfreunde, Sie wissen inzwischen, wann und wo und wie Sana'i gelebt hat. Es war im 11. und 12. Jahrhundert nach Christus. Nun widmen wir noch einen vierten und letzten Teil dieser wichtigen Größe der iranischen Literatur. Also, Abul Majd Majdud ibn Adam Sana'i Ghaznavi hat nach dem islamischen Kalender vom 5. bis Anfang des 6. Jahrhunderts nach der Hijra gelebt. Er gehört zu den größten Dichtern der Farsi-Literatur und besaß einen eigenen Stil. In seiner Epoche war er sogar der Einzige, der neues Leben in die traditionelle Farsi-Dichtung brachte, insbesondere in die Kassiden- und die Gazelen-Dichtung. Er hat viele seiner Erfahrungen aus dem asketischen Leben und einen großen Teil seiner mystischen Gedanken in die neupersische Dichtung einfließen lassen. Vorher waren die spirituellen Erlebnisse und die Denkweisen der Mystiker nur in Prosawerken zu finden. Doch Sana'i brachte sie in dichterischer Gestalt dar, und diese Art von Dichtung hat unter dem weltbekannten Rumi, Molavi, ihre Vollendung erreicht. Nach Sana'i waren mystische Inhalte der wichtigste Gegenstand in der Farsi-Dichtung. Laut Forschern gibt es keinen wichtigen mystischen Gedanken, den Sana'i nicht angesprochen hätte. Das Hadiratul Haqiqa, der Garten der Wahrheit von Sana'i, ist die erste mystische Gedichtsammlung, die dazu dienen soll, Mystik, Religion und Moral zu lehren. Hierbei zieht Sana'i alle möglichen Geschichten und Episoden und die Wiedergabe von historischen Berichten oder Gespräche zwischen großen Vertretern der Religion, der Moral und des Sufismus heran. Sana'i war anderen Dichtern, die Lehrreiches übermitteln wollten, voraus und wurde zu einem Vorbild für viele von ihnen. Einige Sana'i-Forscher sind der Ansicht, dass er der Begründer der Anwendung von Parabeln in der Farsi-Dichtung ist. Seine Methode der Anwendung von gleichnishaften Geschichten mit mystischem oder ethischem Inhalt wurde nach ihm von Attar erweitert und erreichte bei Rumi Molavi ihren Höhepunkt. Für Sana'i sind Geschichten und Parabeln nur ein Mittel, um eine moralische und mystische Regel zu lehren. Es geht ihm daher nicht um Ausmalung der Geschichte und Genuss des Lesers oder Hörers. So kommt es, dass die Geschichten in dieser Gedichtsammlung meistens kurz sind und sich in Gestalt eines einfachen Gespräches abspielen. Sana'i verzichtet auf besondere anziehende Stilmittel. Der Garten der Wahrheit von Sana'i besteht aus zwei Teilen. Der erste davon enthält keine Geschichten. Es sind die Einleitung, eine Gedankes- und Lobpreisung Gottes, dem Propheten gewidmete Worte und die Darlegung von verschiedenen Themen über das Religionsgesetz, den mystischen Pfad zu Gott und die Wahrheit. Der andere große Abschnitt des Buches bildet den lehrreichen Teil in Form von einzelnen, voneinander unabhängigen Erzählungen. Dieser zweite Teil folgt übergangslos dem ersten, aber es besteht eine stumme Verbindung zwischen beiden. Sana'i kleidet nämlich im zweiten Teil die moralischen und mystischen Inhalte des ersten Teils in Parabeln und Geschichten. Die Erzählungen im Hadirat sind Episoden aus dem Alltag oder auch Geschichten über historische oder religiöse Persönlichkeiten oder die großen Sufis. Sie sind manchmal ernst und manchmal witzig. Immer enthalten sie mystische, religiöse und moralische Punkte. Der Inhalt handelt in der Hauptsache von vier Dingen. Das Gedenken an die Attribute Gottes, Tadeln der moralisch schlechten Eigenschaften, das Lob der edlen Eigenschaften und der moralischen Werte und die Vergänglichkeit des Lebens. Bei den Erzählungen zum letzten Thema werden die herrschenden Zustände oder die Leute aus verschiedenen Blickwinkeln gerügt. Jede Geschichte besteht aus drei Abschnitten, nämlich einer Einleitung, der eigentlichen Geschichte und dem Fazit. Da die Geschichten von Sana'i im Hadirat kurz sind und ein Gespräch wiedergeben, kann keiner dieser Teile selbstständig für sich bestehen, sondern sie sind nahtlos miteinander verbunden. Die meisten Geschichten im Hadirat leitet der Dichter mit dem Verb sagen und mit dem Namen einer bekannten Persönlichkeit ein. In weniger Fällen fügt er, wo nötig, einen Hinweis auf Zeitpunkt, Ort oder Situation hinzu. Zum Beispiel mit der Einleitung: In der Stadt Balch gab es einen Krämer. Daraufhin folgt im zweiten Abschnitt die eigentliche Episode. Den Abschluss krönt ein weises, mystisches oder moralisches Wort, oft aus dem Munde eines der Gesprächspartner. Die Erzählungen von Sanoi sind straff strukturiert und kurz, und oftmals begnügt er sich mit drei oder nur einigen wenigen Zweizeilern. Zum Beispiel: Jemand fragte den bekannten Bohlul: Möchtest du ein weiches Gewand aus Jemen? Bohlul sagte: Ja, aber ich muss daneben auch 20 Stockschläge erhalten. Der andere fragte: Oh, warum denn das? Er: Weil auf dieser Welt Angenehmes nur erhältlich ist, wenn es von Unangenehmen begleitet wird. Goft Bohlul ra yeki dahi, jobbe'i bord bachshamat khahi, goft khaham divist shub bar u, goft shubat che arezust begu, goft zira ke dar saraye sepanj, hich rahat nayaft kas biranj. Die Figuren, die Sanoi für seine Erzählungen aussucht, stammen aus verschiedenen Bevölkerungsschichten. Meistens sind es unbekannte Leute. Er bezeichnet sie allgemein oder mit ihren typischen Eigenschaften, wie zum Beispiel ein Kind, ein alter Mann, ein Jüngling, ein Junge, ein Schwachköpfiger oder ein gewitzter Mann, ein Verliebter und so weiter. Bestimmte Personen wählt er unter den Königen und Befehlshabern aus. Sie spielen dabei meistens eine positive Rolle. Im Hadirat geht es ihm vor allem um die Moral seiner Geschichten, und daher beschreibt er die Personen, die in ihnen auftreten, nicht näher. Alle Figuren sprechen auf die gleiche Weise, und ihr Verhalten verändert sich nicht. Die Episoden sind in der Mehrheit kurz. Meistens kommen zwei Personen vor. Die eine ist der Held und die andere der Antiheld. Der Leser oder Zuhörer erfährt über ihr Gespräch, ohne dass er selber aktiv mitbeteiligt wird. Die Erzählungen im Hadirat weisen hinsichtlich ihres Aufbaus keine große Abwechslung auf. In einer Reihe von Erzählungen ist der Erzähler einer der auftretenden Personen, aber in vielen Geschichten erzählt eine dritte Person von einer Begebenheit. Der Erzähler scheint zu wissen, was alle Charaktere denken, und lenkt ihr Gespräch. Bei den meisten Erzählungen ist Sanoi nicht bloß Erzähler und Beobachter, sondern er schaltet sich als der Erzähler und Weise mit einer Feststellung über den Sinn der Geschichte ein und zieht eine Moral. Und da seine Bemerkung im Anschluss an die Worte einer der Erzählfiguren erfolgt, ist nicht immer genau festzustellen, wo die Geschichte aufhört und wo die Schlussbemerkung von Sanoi beginnt. Typisch für die Erzählungen von Sanoi ist, dass weder Zeit noch Ort klar sind. So sieht es auch in der Regel bei den meisten Erzählungen in Hadirat aus. Aber bei manchen werden Ort oder Zeit oder gleichzeitig beides genannt. Aber sie werden nirgendwo näher beschrieben. Damit gehen unsere Ausführungen über den iranischen Dichter und Sufi zu Ende. Das nächste Mal werden wir eine weitere iranische Persönlichkeit der islamischen Zivilisationsgeschichte vorstellen.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Moni Rahnama mit dem Titel Parande, das heißt Vogel.
پرنده هم قفص هم خونه ما، زمستون رفت و شد فصل پریدن. همین دیروز تو از این خونه رفتی، ولی از اومدن چیزی نگفتی. تو را در هنجره یک دشت آباز، تو را در سر هوای خوب پرواز، تو را در هنجره یک دشت آباز، تو را در سر هوای خوب پرواز. من اینجا خسته و غمگین و تنها، نمیدونم که میمونم تا فردا. چی میشد اون هوای برفی و سرد، تو رو راهی این خونه نمی کرد. بهار کاغذین خونه من، تو رو راضی نکرد آخر بموندن. من عادت می کنم با درد تازه جدایی، شاید از من بسازه. دلم تنگ، دلم تنگ برایت، نگاهم با نگاهت داشت عادت. پشت دیوارای سنگی، تو با جنگل، تو با دریا، تو با کو، منو اندازه یک فصل اندو. من عادت میکنم با درد تازه جدایی، شاید از من بسازه. دلم تنگ، دلم تنگ برایت،
نگاهم با نگاهت داشت آدت. پرنده هم قفس هم خونه من، زمستون رفت و شد فصل پریدن، همین دیروز تو از این خونه رفتی ولی از اومدت چیزی نگفتی، تو را در حنجره یک دشت آواز، تو را در سر هوای خوب پرواز، تو را در حنجره یک دشت آواز، تو را در سر هوای خوب پرواز. من اینجا خسته و غمگین و تنها، نمیدونم که میمونم تا فردا، من عادت میکنم با درد تازه جدایی شاید از من بساز دلم تنگه، دلم تنگه
Geehrte Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserer Sendung Geschichten und Zeichen.
Es war eine sehr hochgelegene Höhle. Hin und wieder warf die Sonne durch den schmalen Felsspalt ein paar Strahlen hinein. Es waren einige junge Männer in der Höhle zu erkennen. Sie waren gottgläubige Menschen und vor dem Zorn des Kaisers Decius in diese Höhle geflohen. Ihre Augen standen offen, aber sie befanden sich tief im Schlaf. Nur manchmal wälzten sie sich von der einen Seite auf die andere und wieder zurück. Es war Nachmittag, der Hund in der Höhle war aufgewacht und auch die jungen Männer wachten einer nach dem anderen auf. Der eine fragte, »Wie lange haben wir wohl geschlafen?« Einer meinte gähnend, »Ich denke ziemlich lange, mehrere Stunden. Was meint ihr?« Maximilian meinte, »Bei dem Hunger, den ich habe, und bei diesem Schwächegefühl in mir ist es wohl ein ganzer Tag gewesen.« Ein anderer belehrte ihn, »Wir haben uns am Morgen hingelegt und die Sonne ist noch nicht untergegangen. Es ist also noch kein ganzer Tag vorbei.« Gott weiß am besten, wie lange wir im Schlaf versunken waren, meinte der zweite wieder. Einer von uns sollte in die Stadt gehen und etwas Gutes zu essen kaufen. Aber er muss sehr vorsichtig sein. Er darf niemandem etwas von uns erzählen. Denn sonst werden wir uns steinigen und uns zwingen, zu ihrer Religion umzukehren, und dann werden wir keine Rettung finden. Maximilian stand auf. Ich werde in die Stadt gehen. Als er den Berg hinunterstieg, hatte er kein gutes Gefühl. Besorgt schaute er um sich. Endlich hatte er die Stadt erreicht, aber er wunderte sich. Eigenartig. Wie sehr hat sich die Stadt verändert? Die Gebäude sehen ganz anders aus, die Menschen tragen ganz andere Kleidung. Was ist bloß passiert? Habe ich etwa den falschen Weg gewählt? Eilig ging Maximilian zu einem Laden. Er kaufte etwas zu essen und bezahlte mit ein paar Münzen. Der Ladenbesitzer betrachtete verwundert die Münzen und drehte sie sprachlos hin und her. Dann fragte er den jungen Mann, »Hast du einen Schatz gefunden?« Maximilian antwortete, »Nein, wieso denn?« Der Ladenbesitzer grinste und sagte, »Diese Münzen sind ja uralt, über 300 Jahre.« Maximilian wusste nicht, wovon dieser Mann redet. So ging es hin und her, und langsam sah Maximilian sich umringt von vielen Neugierigen. Er dachte, gleich werden die Soldaten Decius auftauchen und mich festnehmen. Da rief einer aus der Menschenmenge, »Keine Angst, der Kaiser, von dem du redest, ist vor 300 Jahren gestorben. Heute regiert ein König, der an Gott den Einzigen glaubt.« Maximilian dachte, er träumte. Ihm wurde plötzlich klar, dass er und seine Freunde Rettung gefunden hatten. Rettung aus jener mit Götzentum besudelten Umgebung. Aber die Leute ließen ihn nicht gehen, sie brachten ihn zum König. Die königlichen Berater sagten, »In der Geschichte steht etwas über einige junge gläubigen Männer geschrieben, die vor dem Unrecht und der Götzenanbetung in einer Höhle Schutz suchten und nicht mehr zurückkehrten.« Maximilian bat, »Lasst mich zu der Höhle zurückkehren. Ich möchte meinen Freunden von allem berichten. Sie sind nun besorgt um mich.« Der König sagte, »Wir werden dich begleiten, damit wir auch deine Freunde kennenlernen und wir sicher sind, dass du die Wahrheit sagst.«
Die Geschichte von den Jünglingen in der Höhle hatte sich überall herumgesprochen. Jeder machte eine Äußerung dazu. Der eine sagte, es ist ein Wunder, sie haben damals auf das Leben im Palast des Königs verzichtet und sind in die Höhle geflüchtet, um ihren Glauben zu bewahren. Und nun, nach 3 Jahrhunderten, sind sie wieder ins Leben zurückgekehrt. Ein anderer meinte, Gott gibt uns dadurch ein Zeichen für die Auferstehung von den Toten. Ein dritter sagte, jetzt können wir sicher sein, dass es die Auferstehung von den Toten gibt und nicht am Ende der Welt und dem jüngsten Tag zu zweifeln ist. Maximilian ging allen voran. Als er die Höhle erreicht hatte, bat er, »Es ist besser, wenn ihr hier zurückbleibt. Es kann sein, dass meine Freunde in große Furcht versetzt werden, wenn sie euch plötzlich vor sich sehen. Ich muss sie erst einmal auf diesen Augenblick vorbereiten.« Maximilian betrat die Höhle und berichtete seinen Freunden von dem, was geschehen war. »Liebe Freunde, keiner von denen, die wir kannten, lebt noch, und viele Jahre trennen uns von diesen Menschen da draußen. Es wird sehr schwierig sein, unter ihnen zu leben. Lass uns beten und Gott bitten, dass er uns zu sich aufnimmt. Sie beteten und ihr Gebet wurde erfüllt. Der König und seine Hofleute warteten in der Nähe der Höhle, aber es tat sich nichts. So stiegen sie zu ihr hoch, um nachzuschauen. Doch es bot sich ihnen ein ungewöhnlicher Anblick. Sie sahen mehrere Leichen in der Höhle liegen. Auf ihren Gesichtern lag ein eigenartiger Glanz. Was war nun zu tun? Es kam zu einem Streit. Die einigen sagten, es ist besser, wenn dieses eigenartige Ereignis vergessen wird. Wir sollten die Höhle zusperren, damit keiner sie findet. Eine andere Gruppe, für die die Geschichte von den Höhlenjüngern ein Wahrzeichen für das jüngste Gericht und für die Tapferkeit dieser Junggläubigen auf dem Weg Gottes war, sagte: Lass uns neben dieser Höhle eine Gebetsstätte erbauen, damit diese Gläubigen immer in Erinnerung bleiben. Vielleicht ist der Wunsch dieser zweiten Gruppe erfüllt worden. Dafür scheint eine Gebetsstätte zu zeugen, die Archäologen neben einer Höhle in Jordanien entdeckt haben. Übrigens, wer die Geschichte von den Höhlenjüngern im Koran nachlesen will, der findet sie in der Sure 18 in den Versen 9 bis 26.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Hujjat Ashraf Zadeh mit dem Titel Dil Tange To'am, auf Deutsch Ich vermisse dich.
دل سرکش من ای خیال خوش لبخند تو امنیت من ای تو هم سایه و هم گریه و هم صحبت من دلتنگ تو
که به داد دلم نرسید تا
Verehrte Damen und Herren, nun hören Sie einen Beitrag mit dem Titel Rakete Tosan. Weiterhin guten Empfang.
Zu den Waffenarten, die seit mehreren Jahrzehnten eine sehr wichtige Rolle bei den Kämpfen der Artillerie spielen, gehören Panzer und gepanzerte Mannschaftstransporter, die in den Kriegen des letzten Jahrhunderts vom Ersten Weltkrieg bis heute präsent sind. Seit etwa einem Jahrhundert sind Kriege auf dem Boden ohne den Einsatz von Panzern und gepanzerten Personentransportern nicht möglich. Dies erfordert, dass die notwendigen Vorkehrungen getroffen werden, um allen Arten von gepanzerten Personentransportern, Panzern und gepanzerten Systemen zu begegnen und eine relative Überlegenheit in diesem Bereich des Konflikts zu erlangen. Die Fortschritte auf dem Gebiet der gepanzerten Kriegsführung haben dazu geführt, dass verschiedene Maßnahmen ergriffen werden, um allen Arten gepanzerter Ausrüstung begegnen zu können und eine relative Überlegenheit in diesem Bereich zu erlangen, von der Herstellung von Panzerabwehrkanonen bis hin zu Panzerabwehrraketen und Anti-Panzer-Lenkwaffen. In den letzten Jahrzehnten wurde die Herstellung aller Arten von Panzerabwehrraketen intensiviert und auf diesem Gebiet wurde vieles erreicht. Durch die Verstärkung der Panzerung von Panzern und gepanzerter Ausrüstung sowie die Installation aktiver Verteidigungssysteme auf diesen Ausrüstungen verlor der Einsatz herkömmlicher Panzerabwehrraketen zur Zerstörung von Panzern allmählich seine Wirksamkeit und nach entstand eine neue Generation von Panzerabwehrmunition. Diese sind Raketen mit Sprengköpfen, die stärker sind und auch aus großer Entfernung gelenkt werden können. In diesem Zusammenhang haben die iranische Verteidigungsindustrie und die Dschihad-Organisation für die Erlangung von Autarkie der iranischen Streitkräfte auch alle Arten von Panzerabwehrwaffen entsprechend den aktuellen Bedürfnissen des Landes entwickelt und hergestellt, sowie den Streitkräften zur Verfügung gestellt, die bislang bei verschiedenen Manövern getestet wurden. Die Aufmerksamkeit auf die Produktion von Panzerabwehrwaffen, insbesondere Panzerabwehrraketen, begann seit der heiligen Verteidigung beim auferlegten Krieg des Irak gegen Iran. Damals hatte die irakische Armee alle Arten von Panzern, gepanzerten Infanteriekampffahrzeugen und Personentransportern zur Verfügung und aufgrund der weit verbreiteten Verwendung von gepanzerten Ausrüstung durch die Baas-Armee war es notwendig, Vorkehrungen zu treffen. Zu Beginn dieses Krieges verfügten die iranischen Soldaten nur über die beiden amerikanischen Panzerabwehrraketen Tau und M-47 Dragon, die während des Pahlavi-Regimes von den USA gekauft wurden. Dies führte dazu, dass iranische Konstrukteure und Experten im Militärbereich mit der Konstruktion von Panzerabwehrraketen begannen. Natürlich waren während dieser Zeit auch die von der irakischen Baas-Armee erbeuteten Panzerabwehrraketen, wie die russische Panzerabwehrrakete Malyutka, für die iranischen Ingenieure von Bedeutung. Die von der Sowjetunion hergestellten Malyutka-Raketen befanden sich während des auferlegten Krieges im Besitz der irakischen Baas-Armee und wurden während mehreren Operationen von iranischen Kämpfern erbeutet und somit auch zur Grundlage für die Herstellung einheimischer Modelle. Nach der Konstruktion dieser Anti-Panzerwaffen durch Nachkonstruktion, Reverse Engineering, die zur Panzerabwehrraketen Virat führte, begann der Prozess der Entwicklung und Herstellung iranischer Modelle. In den Jahren nach dem auferlegten Krieg wurden neue Raketen, wie die russischen Kornet- und Concorde-Abwehrraketen, von den iranischen Streitkräften aufgenommen, die tragbar waren und daher über bessere taktische Fähigkeiten als die Tau-Raketen verfügten. Die Experten der Verteidigungsindustrie des Landes arbeiteten auch daran, diese beiden Raketenmodelle im Land herzustellen, und es gelang ihnen, um das Jahr 2000 die von der M113 Concorde-Rakete inspirierten Toussaint-Rakete und 2013 die von der NK135 Cornet-Rakete inspirierte De La Vie Antipanzer-Rakete zu konstruieren und herzustellen. Die Panzerabwehrrakete Tosan ist eines der ersten einheimischen Produkte der Streitkräfte des Landes, die durch Nachkonstruktion hergestellt wurde. Diese Waffe kann verwendet werden, um alle Arten von statischen und beweglichen gepanzerten Zielen, die mit oder ohne Reaktivpanzerung ausgestattet sind, sowie Betongebäude und Marineziele zerstören. Diese Raketenart wird seit mehreren Jahren im Verteidigungskreislauf der Streitkräfte der Islamischen Republik Iran wie bei den Bodentruppen der Armee, insbesondere in den Grenzgebieten des Landes, eingesetzt. Die Toussaint-Rakete ist also eine optimierte Variante der Concorde-Panzerabwehrrakete, die erstmals in der Sowjetunion entwickelt und produziert wurde. Die Toussaint-Panzerabwehrrakete ist eine Rakete mit verschiedenen Fähigkeiten, die Reaktivpanzerungen, Betonbauten sowie tiefliegende Luftziele und Seeziele zerstören kann. Die Lenkung dieser Rakete erfolgt durch eine halbautomatische Steuerung über Sichtverbindung, Xaglos, und der Nutzer muss während des Flugs der Rakete diese per Kamera auf das Ziel fokussieren. Ein zweistufiger Gefechtskopf, das niedrige Gewicht der Rakete und des Werfers, die Möglichkeit, Bodenwerfer zu verwenden oder auf gepanzerten Fahrzeugen montiert zu werden, die geringe Höhe des Werfers, wenn er auf dem Boden eingesetzt wird, und die schnelle Vorbereitung des Raketenwerfers zum Abfeuern sind die Merkmale dieses Systems. Die Toussaint-Rakete hat ein Gewicht von 26,5 Kilogramm, wovon 3,2 Kilogramm auf den Gefechtskopf entfallen. Ihre Reichweite liegt zwischen 70 bis 4000 Metern. Ihre Höchstgeschwindigkeit mit Hilfe des Feststofftreibstoffs beträgt 200 Meter pro Sekunde. Ihre Treffwahrscheinlichkeit beträgt 95% und ihre Durchdringungsrate beträgt bis zu 670 mm. Nachts beträgt ihre Reichweite 2500 Meter. In Iran wird diese Rakete nicht nur mit einem stationären Bodenwerfer eingesetzt, sondern auch auf Ausrüstungen wie Taktikfahrzeugen und Mannschaftstransportern installiert. Die Struktur des Toussaint-Raketenwerfers ist so vorgesehen, dass der Betreiber dieser Abwehrrakete auf einer niedrigeren Höhe platziert ist als das Rohr, das die Rakete enthält, wodurch er sowohl einigermaßen vor dem Zündfeuer geschützt ist, als auch die Möglichkeit hat, sich hinter natürlichen oder errichteten Barrikaden zu schützen, um mehr Sicherheit vor dem Feind zu haben. Das wichtigste Merkmal der Toussaint ist, dass sie nach dem Abfeuern aus dem Raketenwerfer in einer Entfernung von 75 Metern mit zwei Sprengköpfen agiert und jedes Ziel auf große Entfernung zerstören kann, da sie mit halbautomatischem Befehl zur Sichtlinie, Xaglos, ausgestattet ist. Bei dieser Art der Lenkung behält der Betreiber der Rakete das Ziel vom Moment des Abfeuerns bis zum Aufprall in der Lenkvorrichtung in dieser Sichtlinie. Die Vorrichtung gibt Befehle an die Rakete und korrigiert ihren Weg. Das Leitgerät steuert die Rakete auf drei Arten. Im Fall der Tosan-Rakete über einen Draht. Auf diese Weise ist die Führung dieser Rakete halbautomatisch und verdrahtet und ihre Steuerung erfolgt über die Nasenflügel. Diese Art der Führung erleichtert das Abfeuern der Rakete von getarnten Punkten aus, weshalb diese Führung gegen Bodenziele wie Panzer und Bunker eingesetzt wird. Die Tosan-Rakete wurde speziell für Infiltrations-, Offensiv-, Kampf- und Fluchtoperationen entwickelt und ist vollständig kompatibel mit den Prinzipien der asymmetrischen Kriegsführung. Wenn diese Rakete einen zweistufigen Sprengkopf besitzt, dann trägt sie die Bezeichnung 9M113. Andere Eigenschaften der Tosan ermöglichen es, diese Rakete vom gepanzerten Personentransporter BMP-2 und von Bodenwerfern abzufeuern. Natürlich kann dieser Werfer auch auf einem Jeep installiert werden und die Rakete kann auch mit einer Nachtsicht-Wärmebildkamera ausgestattet werden. Die Länge dieser Rakete beträgt etwa 130 cm, ihr Durchmesser etwa 135 mm, ihr Gefechtskopftyp ist Heat und ihr Brennstofftyp ist zweistufiger Feststoff. Das niedrige Gewicht, die Möglichkeit, den Werfer mit Leichtigkeit zu tragen, die Aktionsgeschwindigkeit bei der Identifizierung von Zielen, die Fähigkeit, alle Arten von Zielen zu zerstören und in klassischen und unsymmetrischen Kriegen eingesetzt zu werden, eine relativ große Reichweite, zuverlässige Führung, die Möglichkeit, Treffer zu erhöhen und sie auch nachts zu lenken und zu kontrollieren, sind weitere Merkmale dieser Rakete, die sie zu einer offensiven, durchdringenden und tödlichen Waffe machen. Die Streitkräfte unseres Landes verwenden die Tosan-Rakete für Infiltrations-, Offensiv- sowie Kampf- und Fluchtoperationen. Und heute wird diese Rakete vollständig nach den Prinzipien des heterogenen Kampfes und den Bedrohungen der Zeit hergestellt. Die derzeitigen Panzerabwehrraketen des Landes sind wirksam zur Zerstörung einer Vielzahl von Zielen, wie gepanzerte Mannschaftstransporter, leichte Aufklärungspanzer, befestigte Gräben, Fahrzeuge und sogar Hubschrauber. Die Produktion dieser Panzerabwehrraketen hat zusätzlich zu anderen fortgeschrittenen Ausrüstungen wie Panzer, Mannschaftstransporter und andere einheimische Waffen die militärische Macht Irans auf dem Gebiet der Artillerie erheblich gesteigert.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.
Thank you.